Heute bei «Apropos» ein Blick hinter die Kulissen im Bundeshaus. Ist man als Bundeshauschefin von einer Redaktion eigentlich per Du mit allen Bundesräten? Oder wenigstens mit einem? Wie läuft das während einer Session genau? Am Tag und am Oben? Ist es aufregend im Parlament oder am Abend langweilig? Heute schauen wir bei «Apropos» hinter die Kulissen. Das klingt jetzt ein bisschen aufblasen, ist aber ernst. Unsere Larissa Rin ist seit Jahren im Bundeshaus und sie weiss über das alles Bescheid, was in diesem Haus passiert. Also über das Allermeisten. Und heute erzählt sie jetzt davon. Ich heiße Philipp Loser. Sei Larissa.
Hallo Philipp.
Die Idee für die Folge ist aufgekommen, als ich kürzlich Gäste im Bundeshaus hatte. Die wollte ganz viele Sachen wissen. Kleine Sachen und grosse Sachen. Angefangen mit etwas ganz Banalem. Den Gästen ist empfohlen worden, möglichst früh am Eingang zu sein vom Bundeshaus. Die Kontrollen waren unglaublich streng. Ist das schon immer so, Larissa?
Ich muss ehrlich sagen, ich kenne es nicht anders. Ich habe es immer so streng gekannt, aber ich weiss, dass es früher viel einfacher war. Ich glaube, es am meisten geändert hat es 2001 nach dem Attentat in Zug, das dortige Parlamentsgebäude. Dort haben die Sicherheitskontrollen mit Schleusen und so angefangen, weil man sich bewusst worden ist, dass halt Parlamentarier und Politikerinnen ganz generell einfach auch Ziel werden von so Attentaten oder Hassverbrechen und so weiter.
Parlamentarierinnen und Parlamentarier gehen aber nicht durch die Schleusen, oder?
Die können vorne vom Bundesplatz her reinkommen. Das ist so eine spezielle Drehtür. Die ist auch selber zum Politikum geworden, weil man dort seit neuestem nur noch auf der linken Seite kann durch quasi. Und das hat gewisse Parlamentarier von der anderen Seite, wie man sich gut vorstellen kann, ein bisschen triggert. Aber die haben dort ein Badge, wo sie einfach durch eine Tür reinlaufen können. Und zwar eben auch, wenn Sicherheitspersonal nicht rum ist. Und wir Bundeshausjournalistinnen und Journalisten können das auch. Das ist ein grosses Privileg, das wir da. Ein Privileg wenigstens, das wir geniessen.
Absolut zu Recht natürlich. Wir haben dann die Gäste zusammen nach oben genommen, in die Wandelhalle. Blöd gefragt, was passiert in der Wandelhalle? Von der erzählt man sich immer, aber was genau findet dort statt?
Ja, es wird eingeseift, es werden Strategien entwickelt und Deals gemacht und Journalisten reden eben dort auch mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Also man kann glaube ich sagen, Nationalräte sind recht selten im Saal wirklich am Zuhören. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Sondern die sind oft in anderen Bereichen vom Bundeshaus und eben unter anderem in den Wandelhallen, wo sie sich vielleicht unter sich besprechen, wie sie in einem gewissen Geschäft vorgehen sollen, um noch mit einer anderen Partei einen Kompromiss zu finden, wo sie eben Lobbyisten hat, die dort Zugang haben. Die haben auch so spezielle Patches, die sie von Parlamentariern bekommen können. Und die versuchen nachher natürlich, möglichst viele Leute von ihren Anliegen zu überzeugen, dass die so stimmen, wie sie das gerne hätten. Und das sieht man dann immer, wie sie auf den Bänken hocken und so Köpfe zusammenstrecken und ganz clandestin tun.
Und das funktioniert wirklich. Lobbyistinnen und Lobbyisten können ihre Ideen dort pitchen und die werden direkt aufgenommen vom Parlament.
Ja, also es gibt Vorstöße, die man nachher eins zu eins so wiederfindet in einem Papier von einem Branchenverband. Das funktioniert erschreckend gut, muss man sagen. Und ich würde sagen, es ist ja immer so ein bisschen eine Frage, oder wie schlimm findet man das? Weil wir haben ein Milizsystem, wo Parlamentarier eben nicht alle professionell sind und sie haben einen Job nebendran, sie haben viel zu tun, sie haben nicht so viel Zeit, um bis in jeden Detail einen Vorstoss zu entwickeln. Es sind auch nicht alles Juristinnen und Juristen, also vielleicht brauchen die mal Unterstützung. Aber wenn man dann eins zu eins so einen Vorstoss übernimmt und nicht mal ein Wort abändert, finde ich es ist ein bisschen faul und es ist schon auch ein bisschen problematisch, wenn Verbände so direkt ihre Interessen einbringen können, finde ich.
Es hat Lobbyisten in der Wandelhalle, es hat Parlamentarier in der Wandelhalle, Gäste und eben Journalistinnen und Journalisten. Ist es denn so, dass das Gleiche passiert zwischen Journalisten und Parlamentariern wie zwischen Lobbyisten und Parlamentariern? Dass Parlamentarier kommen und sagen, du, ich habe im Fall diese Idee, diesen Vorstoss, bitte schreib den genau so in die Zeitung.
Das hätten sie vielleicht gerne, aber ich würde sagen, keine gute Journalistin oder kein guter Journalist würde das nachher auch so machen. Also es gibt natürlich so, dass wir sagen, gut, wir schauen uns den Vorstoss an und vielleicht wir schreiben auch prominent darüber, weil wir finden, das ist jetzt eine neue Idee oder das ist jetzt etwas, wo irgendwie könnte Debatten verändern oder es ist vielleicht auch mal etwas, wo einfach ein bisschen provoziert und gern gelesen wird oder so, ehrlich gesagt. Das kommt schon auch vor. Aber also ich würde sagen, wir nehmen es von unseren Ansprüchen, dass wir dann schon auch noch mit anderen Leuten über das reden, ein bisschen schauen, ist das überhaupt mehrheitlich? Fähig, hat es irgendeine Chance und wenn man von Anfang an sieht, hey, das geht eh im höheren Bogen durch, dann verzichten wir auch auf sehr viele so Angebote, die wir bekommen.
Aber im Grundsatz ist es schon so, dass in der Wandelhalle Gespräche stattfinden, die der Anfang können sein von einer Recherche oder die eine Geschichte auslösen können.
Auf jeden Fall. Also wir gehen ja auch auf Parlamentarier zu und stellen ihnen Fragen und wollen wissen, was ist die Kommission besprochen worden. Vielleicht wird da einmal etwas Internes nach Hause gegeben, wo vielleicht eigentlich die Kommission nicht verlassen sollte, wo uns aber hilft bei einer Recherche. Also es ist so ein bisschen ja, Two-Way-Street. Oder? Also sie wollen uns vielleicht mal etwas andrehen, einen Vorstoss, und wir wollen aber auch mal etwas hören von ihnen.
Was machst du, wenn du mit jemandem willst reden, der jetzt gerade nicht in der Wandelhalle ist, sondern im Saal zum Beispiel?
Dann könnte man eigentlich mit den Weibelin und Weibel reden, die dann in den Saal reingehen im Nationalrat. Und die wollen dann immer wissen, den Namen und das Thema. Und dann gehen sie zu der Parlamentarierin an und sagen, der Journalist will mit ihnen reden. Und dann kommen die raus und reden mit einem. Aber oft macht man den Umweg gar nicht, sondern man läutet einfach schnell an oder schreibt schnell ein SMS. Und dann kommt die Person raus.
Vielleicht. Interessant ist auch, wenn die Weibelin oder der Weibel das Anliegen vorbringt im Saal. Man schaut von außen zu und sieht dann, wie der Parlamentarier das Gesicht verzieht, wenn der gehört, wer da etwas von ihm will. Gibt es ab und zu. In der Wandhalle gibt es zwei Vorzimmer. Das ist dort, wo man zuerst reinkommt, wenn man den Gang betritt. Sind die genau gleich? Tut sich die Atmosphäre unterscheiden? Sehen die gleich aus? Was sind für Leute drin?
Ja, das eine ist von der Linken und das andere von der Rechten. Das ist mal so ein bisschen die banale Aussage. Und dann gibt es so ein paar Sachen, wo man es recht schnell daran erkennt. Also zum Beispiel bei der Rechten sitzt meistens ein rechter nervöser Assistent von der Frau Martullo Blocher. Ein wechselnder auch, weil etwa alle zwei Monate ist das eine neue Person, die sich dort aufhält. Weil ich glaube, die Kündigungsrate ist relativ hoch.
Fluktuation ist
hoch. Fluktuation, ja, da muss man es neutraler formulieren. Fluktuation ist hoch. Jedenfalls, die trifft man dort immer an, bei der SVP-FDP-Seite und auf der anderen Seite bei den Grünen und der SP. Und eben je nachdem dann noch vielleicht der GLP, da weiss man nicht genau, die sind zwar Medienwandelhalle, glaube ich. Dort sind dann vielleicht eher nicht so die Lobbyisten von den Versicherungen oder so, die auf der rechten Seite mitunter auch sind, sondern vielleicht eher die von den NGOs. Also es ist schon die Dichte von schwarzen Anzügen zum Beispiel ist bei der rechten Seite höher als auf der linken Seite. Also es gibt schon so, obwohl die Zimmer an sich eigentlich recht gleich gestaltet sind, so mit edlen alten Möbeln und so, gibt es doch Unterschiede, die recht ins Auge stechen.
Und was machen denn die Leute in diesen Vorzimmern?
Ja, die einen sind am Arbeiten, sind sich vielleicht mit ihren Assistenten am Austauschen. Also viele haben ja auch quasi Mitarbeiter, die für sie das Geschäft vorbereiten. Das passiert zum Beispiel dort. Eben Lobbyisten hat es nicht nur in der Wandelhalle, sondern auch in den Vorzimmern. Journalisten warten dann oft eben neben den Türen und versuchen die Leute gerade abzufangen, zum Beispiel, wenn sie aus dem Saal rauskommen. Ja, das alles passiert in den Vorzimmern. Es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie in der Wandelhalle. In der Wandelhalle vermischt sich es einfach mehr zwischen den unterschiedlichen Parteien. Also man sieht höchst selten einmal einen linken Parlamentarier, der wirklich im SVP-Vorzimmer hockt. Wenn es dort sind, vielleicht mal mit der Führung dort irgendwie so 30 Sekunden und dann schauen, dass es ganz schnell weiterläuft.
Achtung, Fangfrage, in welchem bist du denn lieber?
Ich halte mich natürlich sehr gerne in der Wandelhalle zwischen den beiden Seiten auf.
Eben, dass es zwei Vorzimmer gibt, die sind wie assoziiert zu den jeweiligen Flügeln vom Ratssaal, rechts und links. Darum ist auch eher das rechte und eher das linke Vorzimmer. Was haben denn die Parteien in der Mitte? Ist ein bisschen gemein, dass denen gar kein Zimmer zur Verfügung steht?
Ja, also sie haben natürlich schon ein Fraktionszimmer in dem Sinn. Das ist weiter oben, in den oberen Stück vom Bundeshaus. Aber sie haben nicht ein eigenes Vorzimmer in dem Sinn. Es gibt aber Arbeitsplätze auch in der Wandelhalle, die dann so recht beliebt sind, dass man dort, weil man halt gerade aus dem Saal rauslaufen kann und direkt einen Arbeitsplatz hat. Und dort haben die Mitte-Leute schon auch Arbeitsplätze, aber in dem Sinn eben nicht wie ein eigenes Vorzimmer.
Jetzt schauen wir mal zur Tür ein, in den Saal rein. Als Journalist darf man nicht in den Saal rein, das ist verboten. Man kann ein bisschen reinspienzeln. Was immer wieder auffällt, ist das Wandgemälde und dort die blutige Frau, die in dieser Wolke versteckt ist. Was hat es mit dieser Frau auf sich?
Ja, der Maler von dem Wandbild, der Charles Girand, der hat, glaube ich, einfach gerne ein bisschen provoziert und hat sich dann entschieden, um dort ganz dezent in eine Wolke rein versteckt, eine nackte Frau zu malen. Und das ist dann auf recht viel Widerstand gestoßen oder ist nicht bei allen gut angekommen im Nationalrat, in diesen ehrwürdigen Hallen.
Hat es aber überlebt. Hat er noch andere lustige Sachen auf diesem Bild, oder?
Ja, es hat noch einen toten Fisch, also eine Forelle soll das sein. Und dort ist die Legende, dass der Maler gewusst hat, dass das Wandbild am 1. April eingeweiht wird. Und auf Französisch ist Poisson d'Avril ein April-Scherz. Und ja, er hat das quasi übersetzt, recht bildlich.
Die Leute, die auf das Bild schauen, das sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Besucher, die das erste Mal im Parlament sind während der Session und oben auf der Tribüne sitzen, schauen runter und sind häufig etwas schockiert. Weil es ist extrem laut in diesem Saal.
Je remercie les rapporteurs de la Commission, Madame Schneider-Schneider et Monsieur Callam.
Viele Parlamentarier passen offensichtlich nicht auf. Da wird gelesen, telefoniert, gemailt, gamed auch, habe ich auch schon gesehen, das Wetter gecheckt, diverse Sachen. Warum ist das so?
Meistens haben, oder eigentlich immer, haben die Fraktionen vorher schon festgelegt, wie sie werden zu jedem Geschäft stimmen. Also die haben immer Fraktionssitzungen, mindestens einmal pro Woche. Dann hocken sie einen Nachmittag lang zusammen und gehen alle Geschäfte durch und sagen, dort stimmen wir so und diskutieren, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Und das heisst eigentlich, dass man vorher als Parlamentarier wie eine Liste schon hat, wo man wie soll abstimmen soll. Und dann kann man natürlich auch mal entscheiden, zum Abweichen. Aber wenn man das macht, weiss man meistens vorher schon, was ungefähr die Argumente sind und bildet sich nicht wirklich im Saal eine Meinung. Im Nationalrat ist es wirklich so, die Voten, die dort gemacht werden, die sind mehr so für die Galerie oder für irgendwie einen Social-Media-Post, wo ein Parlamentarier noch will zeigen, er hat da übrigens auch noch etwas gesagt oder so. Oder einfach so für die Nachwelt zum Festhalten, dass er da übrigens auch noch Widerstand geleistet hat und so. Aber dass wirklich diskutiert wird im Saal, ist eher selten. Auch das dient dann mehr so einer politischen Exponierung. Zum Beispiel, wenn eine Partei sehr viele Fragen stellt einem Redner, ist das oft, um die eigenen Argumente nochmal wiederholen und um nochmal quasi zeigen, man ist da präsent, man hat da nochmal Widerstand geleistet. Also es ist alles so ein bisschen eine grosse Inszenierung. Aber dass die Leute wirklich dort reinhocken, um sich eine Meinung bilden zu einem Geschäft und alles unbedingt hören wollen, im Nationalrat passiert das effektiv selten. Und darum sind dann halt viele am Arbeiten, weil sie auch 3 Wochen weg sind von ihrem normalen Job. Viele haben ja quasi in der Milizwelt auch noch einen Job neben dem Nationalratsamt und dem kann man auch nicht einfach 3 Wochen liegen bleiben. Also das heisst eben, dann sind sie halt am Arbeiten oder sonst sind sie eben wie am Kreuzworträtsel lösen oder was auch immer, weil es nicht langweilig ist.
Du sagst, es geht vor allem um die persönliche Inszenierung. Geht es nicht auch darum, dass die Nachwelt nachvollziehen kann, wie ein Entscheid entstanden ist? Ganz neutral formuliert.
Ja, und es ist natürlich bei der kontroversen Debatte, die wir dann das natürlich auch in den Medien noch immer abbilden, welche Argumente wo vorgebracht worden sind und tun dann natürlich auch so quasi das Publikum informieren, wie die Lager genau liegen und wie die Positionen begründet werden. Also das spielt schon auch eine Rolle, ja.
Das Verhalten ist nachvollziehbar, wie sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dort geben. Trotzdem stört es viel. Warum unternimmt niemand etwas dagegen?
Also die Nationalratspräsidentin von letztem Jahr, Maja Reiniker, hat das also versucht. Sie hat sogar einen Lärmdetektor installiert im Saal, weil sie sich so gestört hat. Sie hat auch so oft gesagt, «Silence, s'il vous plaît» oder eben «Ruhe, bitte». Aber ja, hat sich da nicht so können durchsetzen wie übrigens alle anderen Nationalratspräsidentinnen und Präsidenten vor und nach ihr auch. Also ja, man hat es schon versucht, aber ich glaube, die Kultur, die ist einfach zu fest so etabliert.
Die Geschäfte sind weitgehend vorbereitet. In den Kommissionen sind die verschiedenen Sachen verhandelt worden. In den Fraktionen haben wir besprochen, wie man abstimmen will. Gibt es trotzdem auch Momente, wo das, was im Saal passiert, wirklich entscheidend ist?
Ja, wenn es zum Beispiel sehr knapp wird und es kommt auf jede einzelne Stimme drauf an und man muss dafür sorgen, dass die eigenen Leute nicht im Kaffee sitzen, sondern wirklich können abstimmen. Das ist auch sehr lustig, wenn man sieht, die Leute in Horden Richtung Saal rennen, weil es eine wichtige Abstimmung ist.
Das ist sowieso lustig, auch die Art und Weise, wie sie am Rennen sind.
Das ist sehr relevant, ja. Also dort sieht man es gut, quasi dort kommt es darauf an, was im Saal passiert natürlich. Und manchmal auch bei den Debatten, oder man sieht, letztens hat sie bei der AKW-Debatte gerade ein Beispiel gegeben, wo ein Nationalrat von der Partei MCG aus Genf hat wollte abweichen von seiner Fraktion. Also die Fraktion ist ja immer quasi, wie man im Parlament organisiert ist. Das ist nicht gleich die Partei. Und er ist eben nicht in der SVP als Partei, aber in der Fraktion. Und dann hat er abweichen beim AKW-Geschäft. Und das hat die SVP-Spitze nicht wollen und hat ihn dann dort sehr aufsehenserregend auf Linie gebracht. Und am Schluss hat die Seite dann auch gewonnen. Und der Neubau von AKW soll nicht mehr verboten sein. Und in so einem Moment ist es wirklich interessant, auch zu sehen, was passiert da. Das sieht man dann zum Beispiel, wenn man am Bildschirm das Ganze mitverfolgt von daheim aus. Das natürlich nicht, weil man sieht nur die Leute am Rednerpult und was im Saal passiert, das sieht man dann
nicht. Wie siehst du das, wenn du über so Sachen schreibst?
Du hast vorhin gesagt, wir dürfen nicht in den Saal. Das stimmt nicht ganz.
Nicht ganz, nein.
Weil es gibt zwei Journalistentribünen. Das sind so kleine Eckli auf beiden Seiten vom Ratspräsidium. So runde eben Tribünen, kleine, wo man oben sitzen kann. Und dort kann man schreiben auch und in den Saal schauen.
Gibt es auch eine gewisse Rangordnung oder eine Verteilung, wer eher auf die rechte und wer eher auf die linke Tribüne geht?
Ja, das ist so ein traditionell so, eben, dass die Medien, die sich eher so mit den Linksverordneten auf der linken Seite sind, dort, wo die SP sitzt, und die, die sich eher mit den Rechtsverordneten gehen eher auf die rechte Tribüne und sitzen nachher bei der SVP.
Wir haben jetzt nur über die Nationalzahl geschwätzt. Gleichzeitig, wenn Session sind, tut ja auch der Schwesterrot tagen jeweils, der Ständerat. Ist dort genau gleich?
Nein, im Ständerat ist es recht anders. Dort sind die Leute viel häufiger an ihrem Platz. Man sieht natürlich auch viel besser, wenn sie fehlen, weil es hat natürlich auch einfach nur 46 statt 200 Personen im Saal. Und dort wird schon sehr gerne aufeinander reagiert. Es gilt ja immer als Chambre de Réflexion, also als die Ratskammer, wo man wirklich noch nachdenkt im Saal, wo man sich mit Argumenten vom Gegenüber auseinandersetzt, wo man vielleicht sogar einmal wagt, seine Position anzupassen und vielleicht von der Partei abzuweichen oder was auch immer. Und dort eben reagieren die Leute sehr gerne und sagen, ja, Herr Ständerat, was Sie jetzt gerade gesagt haben, mag vielleicht in dem und dem Punkt stimmen, aber ich bin darum nicht einverstanden. Also dort hat es wirklich nur eine Diskussion zwischen den einzelnen Ratsmitgliedern, die stattfindet, und dort ist es auch nicht so laut. Also zum Telefonieren gehen sowieso die meisten raus, muss man sagen, auch im Nationalrat, aber sie gehen einfach raus, wenn sie auch untereinander sich austauschen in der Regel. Also man hört nicht so ein lautes Geschnatter im Hintergrund.
Also man ist aufmerksam am Ständerat.
Ja.
Während einer 3 Wochen wird eben wahnsinnig viel geredet, in beiden erhöht. Das ist auch recht anstrengend mit der Zeit, als Parlamentarier, als Medienschaffende, als Medienschaffende. Wie überlegst du dir, wie du die 3 Wochen verbringst? Über was du schreibst, über was das Team von dir schreibt?
Etwa 2 bis 3 Wochen, bevor die Session startet, kommen die Programme von den beiden Räten raus. Das sind dann x Seiten, wo alle Geschäfte aufgelistet sind und immer auch noch verlinkt online, dass man direkt zum Geschäft kommen kann. Und dann schaue ich das durch und ich überlege mir, was könnte interessant sein für die Leserinnen und Leser. Und dann mache ich mal wie einen ersten Entwurf, wo ich aufschreibe, da könnte man vielleicht diese Geschichte dazu machen, da die. Und dann haben wir eine Sitzung und dann haben wir ja in unserem Team so ein bisschen thematisch Spezialistinnen und Spezialisten für alles. Und die sagen dann immer noch, was ich alles vergessen habe oder was man besser anders machen sollte. Und so kommen wir, glaube ich, dann oft so zum recht durchmischten Programm am Schluss.
Das ist Planung vorher. An den Sessionen selber passieren häufig auch noch unvorhergesehene Sachen, Aktualität, die Leute reagieren auf irgendwelche Ereignisse, die passiert sind. Wie gehst du mit dem um?
ja, das Geschäft anders rauskommen, als man es denkt, dass sie doch umstrittener sind, dass plötzlich eine neue Lösung auftaucht oder so. Das kommt häufig vor und für das ist es natürlich super, wenn man möglichst oft auch im Bundeshaus vor Ort ist und sich ein bisschen austauscht mit diesen Leuten und dann hört man eben auch, Achtung, dort könnte noch etwas passieren, dort könnte es Bewegung geben, dort versuchen sie gerade einen Kompromiss zu finden oder so. Und das ist natürlich auch immer unser Interesse, dass wir dann die Ersten sein können, die über so etwas schreiben. Und das versuchen wir natürlich auch. Und dann tun wir auch mal ein anderes Geschäft, wo wir eigentlich Blank hätte darüber zu schreiben, kübeln zugunsten eben von einer interessanten Aktualität.
Tust du eigentlich Debatten selber verfolgen, live?
Nicht mehr so häufig, weil wir machen nicht mehr so viel Ratsberichterstattung im eigentlichen Sinn, wo man sagt, er hat das gesagt, sie hat das gesagt und so weiter, sondern wir versuchen oft im Vornherein schon aufzuzeigen, um was geht es in einem Geschäft. Vielleicht wie betrifft das die Leute auch in ihrem Alltag? Also versuchen rauszugehen und eine Reportage zu machen zu einem Thema, um eben nicht nur in den abgehobenen Hallen vom Bundeshaus zu sein, sondern eben auch in der täglichen Realität der Leserinnen und Leser und den Konnex herzustellen zwischen der Politik und dieser Realität. Und darum ja, machen wir Ratsdebatten dann, wenn wir denken, oh, jetzt wird es wirklich sehr konfrontativ, jetzt könnte etwas Interessantes passieren oder wir finden einfach, es ist so relevant, da wollen wir jetzt wirklich mal nochmal eins zu eins die Argumente wiedergeben. Und dann höre ich es natürlich auch, sonst tue ich oft entweder nachlesen im Ratsprotokoll, wo man auch alles nachvollziehen kann, oder ich kenne die Argumente oder ich mache das Telefon und rede direkt mit den Leuten.
Was ist der Grund, dass man nicht mehr so häufig Ratsberichterstattung macht, klassische? Im Journalismus.
Dass man Lesezahlen erhebt und gesehen hat, dass die leider recht schlecht gelesen werden.
Okay. Das passiert alles am Tag von so einer Session. Was ist am Oben? Was passiert dort?
Dort gibt es unzählige Veranstaltungen, da wären wir wieder bei den Lobbyisten oder eben den Lobbyorganisationen. Die laden die Parlamentarier natürlich ein in die Berner Beize. Also zumindest vom Montag bis am Mittwoch, weil am Donnerstagmittag reisen ja viele Parlamentarier dann schon wieder in ihre Heimatkantone, weil am Freitag ist ja keine Sitzung. Aber Montag bis Mittwochabend ist sehr ein sehr gedrängtes Programm. Und die Parlamentarier können, glaube ich, entscheiden irgendwie zwischen 3 oder 4 Anlässen, wo sie hingehen könnten.
Und wo treffen denn die Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu oben an?
Ja, in allen möglichen Beizen in Bundesbern, rund ums Bundeshaus. Also das Bellevue, wenn es so edel sollte sein, das Casino, wenn es auch mit Klasse, aber vielleicht ein bisschen weniger gediegen. Lorenzini ist so etwas und nachher natürlich sehr viel auch einfachere Beizen.
Das heisst aber, theoretisch müssen die Politiker 3 Wochen lang nicht für ihre Nacht sorgen. Sie könnten sich echt durchessen und trinken, 3 Wochen lang, wenn sie das wollen.
Das könnte jetzt, ja.
Zählt das auch für Journalistinnen und Journalisten? Sind die auch eingeladen dort?
Wir sind teilweise auch eingeladen, aber also ich habe zumindest bei weitem nicht so viele Einladungen, dass ich mich jeden Abend könnte ernähren davon. Und selbst wenn ich so viel hätte, würde ich definitiv nicht jeden Abend eine annehmen. Ich glaube, auch Parlamentarier machen das nicht.
Drei Wochen lang am Tag immer zusammen, zu oben, je nachdem auch, sind die Politiker eigentlich alle untereinander verbrüdert und verschwöstert?
Ja, die kennen sich, glaube ich, teilweise schon sehr gut, ja, und verstehen sich teilweise auch über Parteigrenzen hinweg äußerst gut. Da gibt es immer wieder prominente Beispiele.
Es gibt auch immer wieder Liebespaare, oder?
Ja, man sagt es, aber wir schreiben ja nicht darüber und darum investieren wir auch keine grosse Energie, um es zu verifizieren. Und darum will ich jetzt da lieber kein Gerücht verbreiten.
Gut, aber es gibt ein paar Offizielle, die man weiss, die es bekannt gemacht haben. Also Mindy Marti und Balzac Lette waren ein paar, Tiana Moser.
Und
also,
der Matthias Ebischer, genau, wo jetzt, aber er ist ja jetzt nicht mehr im Parlament. Aber ja.
Das sind die Offiziellen, es gibt ein paar Inoffizielle, aber über die schwätzt man, wenn das Mikrofon nicht mehr an ist. Vielleicht nochmal eine ernsthafte Frage. Für wie seriös haltest du die Arbeit von unserem Parlament?
Ja, ich würde sagen, erschreckend viele Parlamentarier haben erschreckend wenig Ahnung von den Themen, die sie darauf arbeiten. Und eben zwar teilweise auch, wenn sie in einer Kommission sitzen und die Themen dort behandelt worden sind. Aber wenn man ihnen dann anruft, dann merkt man relativ schnell, ist jetzt gerade nicht so sattelfest. Und meistens sagen sie, sie Leute zurückgehen. Und dann merkt man, okay, jetzt haben sie nochmal reingelesen, je nachdem mehr oder weniger seriös. Ja, ich finde das schon teilweise recht heikel, weil dass man nicht alle Vorlagen im Detail kennen kann, das ist völlig klar. Aber wenn man dann sogar bei denen, wo man eben Spezialistin oder Spezialist für die eigene Partei sein sollte und sollte darlegen können, warum man Ja oder Nein sagt zu einem Geschäft, nicht richtig sattelfest ist und wirklich nur oberflächlich eingelesen ist, dann ist das ein Problem für die Meinungsfindung und auch für die Repräsentation der Wählenden, finde ich.
Warum ist das so? Heißt einfach zu viel?
Ja, das ist ein bisschen die Kehrseite eines Milizparlaments. Oder eben, wenn man natürlich im anderen Job, den man hat, sehr stark eingespannt ist und nicht so viel Zeit hat, um sich einzulesen und entweder eben die Assistenten alle Arbeit machen lässt oder nicht einmal sich einen Assistent leistet und einfach quasi denkt, es langt dann schon irgendwie und es halt offensichtlich nicht langt. Ja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Die einen nehmen auch einfach das Amt ernster als die anderen. Das kann man, glaube ich, auch einfach so sagen.
Eben, es gibt schon Leute, die richtig gut rauskommen. Das muss man an dieser Stelle auch festhalten.
Ja, es gibt auch Leute, die das beruflich machen, also hauptberuflich, die nicht noch nebenan einen Job nachgehen oder die natürlich einfach ein kleines Pensum haben von 20-30% nebenan und dann deutlich mehr Zeit investieren. Das ist bei den Fraktionschefinnen und Fraktionschefs, würde ich behaupten, glaube ich, bei den meisten so. Also die kommen alle sehr gut daraus und müssen auch viel Zeit investieren. Und es gibt auch Sachpolitiker eigentlich in allen Kommissionen, die sehr gut daraus kommen. Aber ja, es ist nicht die Mehrheit von den 246, würde ich behaupten.
Wie lange arbeitest du eigentlich schon im Bundeshaus?
Seit 2019.
Du bist schon viele Jahre sehr nah drauf. Hat das deinen persönlichen Blick auf Politik verändert?
Schon ja, weil man sieht, wie es bei den einen Sachen auch menschelt, wie ein Geschäft scheitert, nur weil jetzt auf dem Vorstoss halt der falsche Name drauf ist. Oder weil ein paar Ständeräte finden, sie hätten jetzt lieber als die Kompromissfinder gulden, so Sachen. Das habe ich vorher jetzt nicht gesehen, bevor ich in Bern gearbeitet habe. Und das ist am Anfang auch ein bisschen schockierend, aber irgendwie ist es auch sehr typisch, weil im Parlament zeigt sich halt, was sonst in der Berufswelt ja auch passiert. Und ja, was man sicher auch sieht, ist, dass die lauten Politiker, die man viel am Fernsehen sieht oder so, nicht immer die sind, die hindurch einen Kompromiss machen oder die sehr einflussreich sind oder die gerne in kleinster Arbeit Gesetze auseinandernehmen.
Hast du ein Beispiel?
Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob es ein Beispiel gibt von jemandem, der schon abgetreten ist, wo man darum kann...
Outen.
Darum kann outen, ja.
Schon gut, Larissa. Wir müssen jetzt nicht da in die Enge treiben. Bist du eigentlich mit vielen per Du im Parlament?
Ja, schon mit einigen, ja. Also ich habe es zwar noch nie selber angeboten, aber ich komme es immer wieder angeboten über. Unter anderem auch an diesen Aperos, aber auch zum Beispiel an Fraktionsausflügen, wo mal Journalisten mitgehen dürfen. Und was ich aber schon lange sage, ist eigentlich, sagt das sehr wenig darüber aus, wie gut man Politiker kennt oder wie eng der Austausch ist oder ob die einem auch mal etwas verraten, eben, was sie nicht sollten oder so. Also ich kann sagen, ich bin mit ein paar von denen, die ich den besten Austausch habe, immer noch per Sie und eben mit vielen anderen per Du.
Tut es etwas verändern in der professionellen Zusammenarbeit, wenn man mit jemandem Duzis ist?
Ich glaube es nicht gross. Vielleicht tut man dann noch 2-3 Sätze mehr vorher austauschen, sozusagen, wie geht's. Nein, ich glaube, es ändert wirklich nicht viel.
Wie ist es mit Bundesrätin und Bundesrat? Bist du mit jemandem per Du?
Ja, mit einem.
Ah, mit wem?
Das verrate ich da an dieser Stelle nicht. Aber es ist jemand, den ich vorher schon kennt habe als Politiker und damals haben wir Duzis gemacht. Dann ist es wie einfach so geblieben.
Interessant. Tut man eigentlich als Bundeshausjournalistin immer mit den gleichen Politiker reden? Also ist schon klar, dass ich nicht mit dem einen immer mit dem gleichen redest, aber es gibt so eine überschaubare Anzahl von Leuten, wo du auch immer wieder dazu zurückkommst.
Ja, vor allem, ich schreibe häufig über Sicherheits- und Außenpolitik und das sind halt immer so ein bisschen die gleichen Verdächtigen, die in diesen Kommissionen sitzen. Und dann, ja, läutet man oft dann halt schon ein bisschen den gleichen wieder an, weil man weiss, man hat schon Telefonnummern und so. Es sind halt auch ein bisschen die simplen Sachen. Wir Journalisten sind manchmal halt auch ein bisschen einfach gestrickt oder ein bisschen faul und nehmen dann wieder den kürzesten Weg. Und das sind dann auch Leute aber auch auf der anderen Seite, wo man weiss, dass die draus kommen und dass sie eben Geschäft kennen. So, also es hat neben der pragmatischen Seite auch noch durchaus eine Logik dahinter, ja.
Kennst du eigentlich alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit Namen?
Nein, Also in dieser Session habe ich den Daniel Sormanni kennengelernt. Das ist eben ein MCG-Parlamentarier. Das war das Beispiel, das ich vorher gesagt habe mit den AKWs. Von dem habe ich vorher noch nie etwas gehört. Und es gibt das auch diverse andere. Man muss aber auch sagen, ich meine, es gibt oft eine recht starke Erneuerung bei den Wahlen. Also bei den letzten Wahlen 2023 war das so. Ich glaube, ein Drittel vom Parlament ist neu gewählt worden. Und ja, eben auch dann ist es halt so. Dann die anderen zwei Drittel, die man mehr oder weniger kennt, dann greift man halt auf die zurück, außer die Neugewählten fallen auf mit irgendwelchen Vorstössen oder so. Aber ja, nein, ich kenne leider nicht alle.
Was findest du eigentlich besonders faszinierend an deiner Arbeit?
Dass man auf Probleme und manchmal auch Missstände aufmerksam machen kann und manchmal passiert nachher tatsächlich etwas. Das ist dann natürlich so besonders schön. Aber auch, dass wir versuchen können, Menschen für Politik zu begeistern oder wenigstens ein Interesse an einem Teilbereich von der Politik wecken, was ich sehr wichtig finde, weil Demokratie und vor allem eine direkte Demokratie halt einfach davon lebt, dass Menschen an ihren Teil haben.
Gibt es Sachen, die dich frustrieren an deiner Arbeit?
Ja, also die mangelnde Ernsthaftigkeit, die wir darüber geredet haben. Eben, wenn ich merke, dass jemand schlecht vorbereitet ist in einem Thema, das nervt mich. Mich nervt es auch, dass viele wichtige Geschäfte uns vorbeigehen, weil wir einfach nicht alles machen können. Und dass dadurch auch sicher sehr viele Sachen unentdeckt bleiben, wo man eigentlich darauf aufmerksam machen sollte. Und Geschäfte, wo es Probleme gibt, wo unsauber gemacht sind, wo man nachher vielleicht merkt, ein paar Jahre später, oh, da ist wirklich in der Parlamentsdebatte etwas völlig untergegangen. Und man hätte es vielleicht können merken, wenn man das Geschäft genauer angeschaut hätte. Teilweise vielleicht auch, dass es Politiker so klingt, hindurch irgendwie ihre Agenda durchzusetzen und wir merken es nicht. Mich frustriert, wenn Medienstellen nicht mit den Leuten reden beim Bund, sondern immer sagen, schicken uns eine Anfrage schriftlich. Und wenn sie uns nicht mit den Expertinnen und Experten im Departement reden lassen.
Du, das ist ja recht viel.
Ja, das ist eine recht lange Liste. Ja, ich könnte noch weitermachen.
Es ist interessant, dass es immer wieder Medienschaffende gibt, die selber in die Politik wechseln. Der Mati Sabisch haben wir vorhin erwähnt, der Ueli Schmetzer, Patrick Hässig von der GLP. Woran liegt das?
Ja, vielleicht haben die einen das Gefühl, sie kommen besser draus in einem Thema nach ein paar Jahren als die gewählten Politiker und dann denken, das muss ich halt selber machen. Ja, oder vielleicht auch, wenn sie natürlich schon eine gewisse Prominenz haben, gerade so Leute, die am Bildschirm im Fernsehen oft gesehen sind, dann ist es natürlich auch, behaupte ich, mache ich einfacher, um gewählt zu werden, weil die Leute das Gesicht schon kennen. Dann gehen die Parteien halt vielleicht auch teilweise aktiv auf die Leute zu. Ja, ich denke, das sind so ein bisschen Gründe.
Bevor du zu uns gekommen bist, Larissa, hast du ja auch im Fernsehen geschafft? Mit dir am Bildschirm gesehen? Hast du schon mal überlegt, bis wer? Vielleicht mal als Nationalrätin rein halt in den Saal rein zu dürfen, nicht einmal von außen rein zu spielen.
Ja, ich glaube, der Bildschirmbonus, der ist schon wieder durch. Und ich glaube, dann würde ich mich noch über viel mehr Sachen nerven und dann müsste ich irgendwie ein Anti-Aggressionstraining oder so. Dann müsste ich Karin Keller-Sutter nach ihrem Boxtrainer fragen, damit ich mich abregen am Abend. Also, nein, ich habe keine Ambitionen in diese Richtung.
Schön, bleibst du uns ein bisschen erhalten in diesem Fall. Jetzt aber als Gedankenspiel, wenn es trotzdem Nationalrätin wärst, gibt es denn etwas, das unbedingt ändern wenn du könntest?
Ich würde sehr gerne gegen die Trägheit von unserem politischen System vorgehen. Weil das nervt mich fast am meisten, dass es manchmal so unglaublich lang geht und dass Sachen dann gesellschaftlich längst überholt sind oder dass sich Parlamentarier so fest empören, zum Beispiel über den Untergang von der Credit Suisse und sagen, da müssen wir jetzt mal etwas machen. Und wenn es dann so weit kommt, finden dann doch alle, ja nein, Achtung, Banken gehen sonst ins Ausland und haben alles vergessen, was sie vor 2-3 Jahren gesagt haben. Und das würde ich sehr gerne darauf hinwirken, dass das nicht mehr so einfach wäre. Ja, und es gibt auch noch diverse andere Sachen so in den Details, die ich sicher gerne ändern würde. Aber gleichzeitig finde ich eben auch, es gibt eigentlich kein politisches System, das besser ist als unseres. Und darum sollten wir ihm besonders Sorge tragen.
Auch wenn es tragisch ist. Danke, Larissa.
Danke dir, Philipp.
Das war sie gewesen. Unsere Spezialfolge von «Apropos» mit dem Blick in die Kulisse vom Bundeshaus. Ich habe mit der Bundeshauschefin Larissa Rhein. Die Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Habt's gut. Ciao zusammen.